Heute ist Mittwoch, der 15. April. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ja, jetzt ist es nach dem Opening erreicht. Der S&P 500 naht einem neuen Allzeithoch. 10% in 10 Handelstagen, eine V-förmige Erholung, getragen durch die Hoffnung einer Einigung in der Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran. Außerdem melden die Banken überwiegend solide Ergebnisse und das Entscheidende, die Aussagen der Banken zum Makroumfeld. Das bleibt stabil. Die Kunden konsumieren fleißig weiter. Das zeigen auch die Kreditrückstellungen für mögliche Ausfälle, die überwiegend im Rahmen, wenn nicht sogar unter den Erwartungen des Marktes liegen. Im Tech-Sektor haben wir einen großen Ausreißer. Die Aktien von Snap können deutlich zulegen, nicht nur, weil das Quartal besser ausfällt als erwartet, sondern weil man umfangreiche Einsparungen meldet. 16% des Personals sollen abgebaut werden. $500 Millionen will man jährlich dadurch einsparen. So, einen schönen guten Morgen aus New York. Wir haben ja Spekulationen laut Market Watch, dass der Iran und die USA sich möglicherweise auf einen Deal geeinigt hätten. Das schreibt bisher nur Market Watch, beschreibt es als eine Spekulation. Wir haben in der Tat zumindest mal heute Morgen sehr viele Einzelmeldungen in den News von Donald Trump. Er hat heute Morgen ein Interview gegeben bei Fox News bei Maria Bartiromo, meine alte Kollegin vom Parkett der New Yorker Börse. Damals war sie noch für CNBC dort tätig, und in dem Interview betont also Donald Trump, dass der Krieg sehr bald beendet sei. Er hat auch ein Interview gegeben bei ABC News betont er, also um ihn zu zitieren, ihr wisst ja, die Aussagen sind immer etwas kryptisch bei ihm. Ich glaube, dass wir in den nächsten 2 Tagen etwas amazing sehen werden, also etwas Herausragendes. Auch gegenüber der New York Post äußert er sich, dass bereits innerhalb der nächsten 2 Tage ein Durchbruch erreicht werden könnte. Also Fox News, New York Post, Bloomberg auch. Die Hoffnung also wächst, dass wir hier in Kürze eine Einigung bekommen könnten. Der Ölpreis ist gestern schon eine ganze Ecke nach unten gelaufen, und mit den nachlassenden Sorgen kriecht und donnert vielmehr der Aktienmarkt weiter nach oben. Wir sehen ein sehr ähnliches Strickmuster wie im März, April vergangenen Jahres. Ich hatte den Chart hier schon gestern Abend in der Closing Bell eingeblendet. Die Entwicklungen im vergangenen Jahr im Umfeld der reziproken Zölle und die aktuelle Entwicklung, also auch wieder eine sehr stark V-förmige Erholung. Und wir haben in den letzten 10 Handelstagen wieder mal im S&P etwas erlebt, was man sehr selten sieht, 10 Handelstage, und in diesen 10 Handelstagen ein Anstieg von 10%. Wir schlossen gestern Abend nur etwa 10 Punkte unter den alten Allzeithochs. Denkbar also, dass diese Marke heute geknackt werden kann. Wir sehen auch eine Verbreiterung der Rallye. Mittlerweile sind die Finanzwerte mit an Bord. Zyklische Konsumwerte sind an Bord. Und die Tatsache, dass der US-Dollar gestern gesunken ist, der Ölpreis auch, das wirkt sich auf den Aktienmarkt natürlich stark treibend aus. Die Aktien der Magnificent Seven, wenn wir hier mal ein ETF rausgreifen, das Roundhill Magnificent 7 ETF, dann sind wir hier auch laut Fundstrat Mark Newton nach oben ausgebrochen. Und auch das sieht zunächst einmal recht positiv aus, und warten wir mal ab, ob diese Meldungen jetzt heute bestätigt werden, dass man sich mit dem Iran also geeinigt hat. Zurück zum Markt. Wir haben also einerseits eine Fortsetzung der Entspannung in Sachen Iran-USA, zumindest wenn man den Meldungen hier von Donald Trump Glauben schenken kann, dass er zurückrudert. Das war auch das Fazit schon übers Wochenende. Die ein oder anderen haben das Thema Iran-USA-Treffen als gescheitert bezeichnet. Das war eine übertriebene Darstellung. Das haben viele auch am Montag schon gesagt. Wir sprechen selber schon seit Montag kontinuierlich darüber, dass die Tore offen bleiben bei der Kommunikation und dass Donald Trump auch in Anbetracht der Midterm-Elections ein sehr großes Interesse daran hat, dass sich die Lage hier entspannt. Wir hatten gestern das erste Mal seit einer Dekade ein Treffen in Washington, auch zwischen Israel, dem Libanon und den Vereinigten Staaten. Auch das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Werbung.
Tja, wenn man so viel unterwegs ist wie ich, lernt man an Flughäfen zwei Dinge ziemlich schnell. Erstens, Boardinggruppen, ja, das ist reine Theorie. Zweitens, ohne Internet bist du heute ungefähr so handlungsfähig wie ein Trader ohne Kursdaten. Ich lande in New York, Frankfurt oder Zürich, ja, irgendwo so zwischen Passkontrolle und dem Gepäckband folgt dann der erste Blick auf die aktuellen News und Kurse an der Wall Street. Und genau dann brauchst du eben Verbindung. Nicht in 10 Minuten, nicht wenn endlich irgendein Café mit WLAN da ist, sondern jetzt. Roaming, well, das kann man machen, ist aber manchmal wie so eine Art Optionsschein mit eingebauter Überraschung. Du weißt erst später, wie teuer es wirklich war. Deshalb finde ich Saily spannend. Saily ist ein eSIM-Service von den Machern von NordVPN. Du lädst die App runter, wählst dein Datenpaket für dein Reiseziel aus und installierst die eSIM. Und wenn du dann ankommst, verbindet sich dein Handy eben automatisch mit dem lokalen Netz. Keine Jagd nach SIM-Karten am Flughafen, kein, wie heißt nochmal das WLAN-Passwort in der Hotellobby und vor allem keine bösen Roaming-Überraschungen. Saily bietet flexible Datenpakete für über 200 Reiseziele, von ein paar Gigabyte bis hin zu unbegrenztem Datenvolumen. Du weißt also vorher, was du zahlst. Punkt. Und was ich besonders mag, Saily ist nicht nur Datenvolumen. Die App hat auch Sicherheitsfunktionen, blockiert bösartige Webseiten, Online-Tracker und nervige Werbung. Das hilft nicht nur beim Schutz, sondern kann auch Datenvolumen sparen. Gerade weil ich viel reise, ständig online bin und oft nicht warten kann, bis irgendwo ein wackeliges WLAN auftaucht, ist das extrem praktisch. Also, wenn ihr vor eurer nächsten Reise nicht wieder in die Roaming-Falle laufen wollt, ladet euch die Saily-App runter und nutzt meinen Code Wall Street oder geht direkt zu saily.com/wallstreet. Damit bekommt ihr exklusiv 15% Rabatt auf euer erstes Saily eSIM Datenpaket. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes.
So, jetzt haben wir aber auch noch andere treibende Faktoren und das ist vor allen Dingen der Bankensektor. Und die Ergebnisse der Banken sind solide. Das Entscheidende sind aber vor allen Dingen die Aussagen der Banken zum makroökonomischen Umfeld. Also wie steht es um den Gesundheitszustand der Konsumenten, um das Ausgabenverhalten? Und da sind die Aussagen der Banken kontinuierlich ausgesprochen bullish. Die Konsumenten geben weiterhin Gas, das Umfeld ist widerstandsfähig, es wird insgesamt als sehr positiv beschrieben und auch das hieft den Aktienmarkt weiter mit nach oben. Übrigens interessant zu sehen, wenn man sich jetzt die aktuelle Ausgabe des Fondsmanager-Surveys der Bank of America anschaut, die monatliche Umfrage bei globalen Fondsmanagern, dann sieht man mal wieder, dass besondere extreme Haltungen, also extrem bullish oder extrem bearish, oftmals ein Anti-Indikator sind. Der Survey ist sehr bearish ausgefallen, wenn man sich hier mal den Sentiment-Indikator anschaut, den Stimmungsindikator, der Cash beinhaltet, Wachstumsprognosen und die Aktienallokation, dann hatten wir im April in diesen Umfragewerten den größten Einbruch seit dem Umfeld der reziproken Zölle im März, April vergangenen Jahres. Also ausgesprochen negativ. Und zu guter Letzt mit dem größten Risiko Geopolitik, natürlich mit dem Stichwort Iran. Zu guter Letzt aber war diese Angst doch sehr übertrieben und wir verlaufen nach dem Strickmuster vergangener
externer Schocks. Also Fund Manager Survey war an diesem Punkt mal wieder ein sehr schöner Anti-Indikator. So, jetzt möchte ich mir aber die Ergebnisse nochmal insgesamt anschauen und ich möchte in diesem Punkt mal in Europa anfangen. Wir sehen vor allen Dingen im Tech-Sektor hier sehr gute Zahlen bei ASML für den AI-Bereich, auch bei uns in den USA. Wird dieser Wert sehr intensiv beachtet und der Ertrag pro Aktie lag solide über den Schätzungen, die Umsätze auch, die Margen waren besser als erwartet und die Aussichten für das Gesamtjahr wurden angehoben. Also bullish für den AI-Sektor. Aixtron auch mit sehr starken Auftragseingängen, die Orderbücher sind voll und die Aussichten wurden angehoben. Ist also schon mal ein positiver Grundtenor im Tech-Sektor aus Europa hinausgehend, während auf der Schattenseite, und das ist eigentlich nach den Zahlen von Louis Vuitton, dürfte das keine so große Überraschung mehr sein. Wir haben die Ergebnisse von Hermès, wir haben die Ergebnisse von Kering, dazu gehört dann unter anderem auch Gucci. Und bei beiden sind die Umsätze unter den Erwartungen des Marktes gerutscht. Gucci hatte einen Umsatzrückgang, wenn man sich die organischen Umsätze anschaut, von 8%. Das ist die eigentliche problematische Marke von Kering. Bei YSL, Bottega, Balenciaga und bei Brioni sind die Umsätze trotzdem gewachsen. Insgesamt aber trotzdem bei Kering eine gewisse Enttäuschung. Bei Hermès auch. Da ist vor allen Dingen der Bereich Lederwaren, der Bereich Uhren schwächer ausgefallen als erwartet. Und das Wachstum in Asien war in etwa halb so hoch, wie die Wall Street erwartet hatte. 3,5%. Über 6% hatte man erwartet. Und in Frankreich, ne, das Rückgrat eigentlich von Hermès, der Heimatmarkt, 2,4% Wachstum wurden erwartet. Tatsächlich sind die Umsätze in der Region aber um 3% zurückgelaufen. Also Luxusgüter auf der einen Seite schwächer, dafür im Tech-Sektor ordentlich Umf und das wird auch in dieser Berichtssaison letztendlich schwierig sein. So, jetzt sehe ich gerade hier, wird geschrieben, im Luxus, im Lederwarenbereich hatte man 9% Wachstum bei Hermès. Ne? Gehen wir direkt mal drauf ein, auf den Kommentar, der gerade hier bei mir im YouTube-Kanal platziert wurde. Das ist richtig, 9% Wachstum. Aber das Dumme ist, die Wall Street hatte 11% Wachstum erwartet. Und insofern sind ja nun immer an der Börse die Erwartungen mit ausschlaggebend. Und hier waren die Zahlen dann eben doch enttäuschend. Lederwaren also plus 9%, wenn man es genau nehmen will, 9,4%, trotzdem also unter den Erwartungen des Marktes. So, jetzt kommen wir aber zurück zu den Vereinigten Staaten. Der Grundtenor im Tech-Sektor ist also positiv. Was sehr wichtig ist bei uns, sind natürlich die Banken, der Startschuss in die Berichtssaison. Und hier, wie gesagt, sind die Aussagen der Großbanken, ob von JP Morgan, von der Citigroup und heute Morgen auch von der Bank of America, wie auch von Morgan Stanley insgesamt ausgesprochen positiv. Man sieht also keine Zeichen von Stress. Die Bank of America betont, dass man natürlich immer die Risiken mit im Auge behält, wie dem auch sei. Die Aktivitäten der Kundenbasis seien immer noch gesund, inklusive der Konsumausgaben und die Kreditqualität bleibt stabil. All das zusammenfassend spricht für eine anhaltend widerstandsfähige amerikanische Konjunktur. Das sind also recht positive Aussagen. Auch PNC Financial ist eine mittelgroße Bank bei uns in den USA. Die Aussagen der Bank, ein sehr starker Start ins Jahr 2026. Die Kundenaktivitäten bleiben robust in allen Regionen der Bank. Und die Aussichten für Kreditwachstum werden sogar angehoben. In dem Zusammenhang auch wichtig natürlich die Kreditrückstellungen für mögliche Ausfälle. Und auch hier sehen wir keinerlei wirkliche Warnzeichen. Die Bank of America zum Beispiel, wenn man sich die Provisions hier mal anschaut, Rückstellungen 1,3 Milliarden, 200 Millionen weniger als die Wall Street erwartet hatte. Und die Kreditqualität auch laut PNC Financial bleibt ebenfalls robust. Die Rückstellungen für mögliche Ausfälle 210 Millionen, erwartet wurden 250 Millionen. Wir sehen also, rein, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, hier keine Zeichen einer deutlichen Abkühlung. Geschweige denn haben die Banken auch bei den Aussichten ihrer Erwartungen überwiegend bestätigt. Hier und da gab es ein paar Korrekturen bei, ne, so eine, aber wirklich minimale Korrekturen, hier mal ein bisschen weniger, da ein Tweak nach oben. Aber im Großen und Ganzen bleibt das Umfeld trotz der Entwicklungen Iran, USA stabil. Die Bank of America konnte die Ertragsschätzungen um 10% schlagen. Der Umsatz war höher als erwartet. Die Aktie ist dementsprechend auch im Plus. Wir haben Morgan Stanley, die sehr gut performen. Wir haben hier den Ertrag auch solide über den Schätzungen. 2,98 $, 3,43 $ ist das eigentliche Ergebnis, also deutlich besser als erwartet. Das Wealth Management wächst, die Margen lagen über den Erwartungen und vor allen Dingen die Kapitalzuflüsse. Das ist natürlich für so ein Haus wie Morgan Stanley extrem wichtig, aber die Kapitalzuflüsse sind also wirklich stark ausgefallen. Netto Neukapital 118 Milliarden Dollar, also Hut ab. Bei BlackRock waren die Kapitalzuflüsse leicht enttäuschend. Wie dem auch sei, hat BlackRock trotzdem gute Zahlen geliefert und wir sehen heute sehr viele optimistische Analystenkommentare zu dem gesamten Sektor. Affirm wird von der Citigroup empfohlen. Kaufempfehlung, Kursziel $100 am 12. März findet das Investorenforum bei Affirm statt. Und da dürfte man erneut betonen, dass das Umsatzwachstum mittelfristig bei mindestens annualisiert 20% liegen wird. Also auch hier positiv Thumbs up. BlackRock, Barclays hebt die Kursziele an, bleibt bei Übergewichten, Kursziel 1310. Die Ergebnisse zeigen, wie viel Power das Geschäftsmodell von BlackRock hat. Goldman Sachs hebt das Kursziel auch an, bleibt auch bei der Kaufempfehlung. So, wenn wir ja von BlackRock zu Citigroup gehen. Goldman hebt das Kursziel auf 151 an, anhaltendes Geschäftsmomentum. Truist hebt das Kursziel an auf 139, besseres Umsatzwachstum als erwartet, auch mehr Aktienrückkäufe. Wells Fargo bläst auch zum Kauf mit einem Kursziel von $160. Und look, wenn bei den Banken das Business läuft, lässt das eben durchaus auch tief blicken, was insgesamt die Wirtschaftssituation in den USA betrifft. JP Morgan wird von Truist empfohlen, allerdings nur mit Halten, Kursziel $332. So, wir haben, wenn wir ganz kurz schauen, Barclays zu Wells Fargo. Die Aktie ist gestern gesunken nach den Zahlen, etwa 5% runter. Die Aktie wird heute Morgen bei Barclays erneut zum Kauf empfohlen. Die haben also den Rückgang nicht kommen sehen. Das Kursziel wird gesenkt auf $108. Wells Fargo ist so die einzige Bank, bei der man sagen könnte, okay, da waren die Ergebnisse nicht wirklich perfekt. Im Übrigen mit dem Bounce und der Erholung der Kryptowährungen und Bitcoin, unter anderem Piper Sandler, Coinbase, Kursziel jetzt $180. Das wird also um $30 angehoben. Aber man bleibt trotzdem bei Halten. Und vor allen Dingen mit dem Blick auf die Aussichten für das zweite Quartal. Die Vorjahresvergleiche werden schwer zu schlagen sein. Das kann also Coinbase hier ein Stück weit mit im Magen liegen. So, also, aber nochmal das Fazit für die Banken ist, das Umfeld bleibt positiv. Also in dem Punkt auch grüne Ampeln für die Wall Street.
Werbung.
Ja, an der Wall Street wird jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ne? Heute KI rettet die Welt. Morgen Inflation lässt die Welt dann wieder zittern und spätestens übermorgen heißt es dann, naja, alles halb so wild. Die Schlagzeilen wechseln im Stundentakt. Aber genau deshalb brauchst du an der Börse vor allem eines, einen klaren Prozess und kühlen Kopf. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von DJE Kapital und dem FMM-Fonds so spannend. Der FMM-Fonds wurde 1987 aufgelegt, mitten im Börsencrash. Ja, kein Timing, das man sich freiwillig aussucht. Aber genau daraus ist auch die DNA entstanden. Risiken ernst nehmen, flexibel bleiben und nicht zu blind jedem Trend hinterherrennen. Und das unterscheidet den FMM-Fonds bis heute von vielen klassischen Fonds. Dort wird nicht einfach ein Index hübsch verpackt nachgebaut. Der Ansatz ist aktiv antizyklisch und basiert auf klaren Überzeugungen. Die Grundlage dafür ist die sogenannte FMM-Methode. Fundamental, monetär und markttechnisch. F steht für fundamental, also die Analyse von Unternehmen, Branchen und Volkswirtschaften. Das erste M steht für monetär, Zinsen, Inflation, Liquidität und Geldmengen. Und das zweite M steht für markttechnisch, also Marktstimmung, Trends und Momentum. Interessant finde ich auch den klaren Fokus auf Europa und die bewusste Auswahl einzelner Unternehmen, statt einfach nur den großen US-Indizes hinterherzulaufen, wie so eine nette Entenfamilie im schönen Central Park. Erfolgreiche Geldanlage besteht eben nicht nur aus Excel-Tabellen oder einem guten Bauchgefühl. Pro Jahr führt das unabhängige Research-Team von DJE mehr als 500 Unternehmensgespräche. Das ist echte Marktarbeit. Das ist nicht Kaffeesatzleserei. Ja, und wenn du mehr über die FMM-Fonds und den Investmentansatz von DJE Kapital erfahren möchtest, alle Infos findest du auf dje.de/fmm. Jetzt reden wir mal über Snap. Die Aktie ist einer der großen Gewinner heute. Das Unternehmen hat zum einen die Ergebnismeldung vorgezogen. Das erste Quartal lag auf der Umsatzseite und beim EBITDA-Ergebnis, also vor Zinsen, Steuern und Abschreibung, oder wie Charlie Munger sagen würde, das Bullshit-Ergebnis über den Erwartungen des Marktes. Wie dem auch sei, also das treibt die Aktie an und parallel meldet das Unternehmen, dass 16% der Stellen gestrichen werden. Also rund 1000 Mitarbeiter sollen abgebaut werden. Das ist natürlich immer tragisch für die betroffenen Mitarbeiter, aber die Aktie reagiert hier natürlich zunächst einmal positiv wegen der damit verbundenen Einsparungen. Das Management spricht von über 500 Millionen Dollar annualisiert an Einsparungen und man wird damit in diesem Jahr Bruttomargen von über 60% erreichen. Und bei Snap haben viele Investoren schon seit Quartalen immer wieder dazu gedrängelt, besseres Kostenmanagement, die Margen müssen aufgebessert werden. Und dementsprechend stark ist die Aktie heute Morgen an der Wall Street auf der Gewinnerseite. So, ansonsten haben wir ein paar Updates zu dem IPO von SpaceX. Die Roadshow soll Anfang Juni beginnen, das berichtet Reuters. Und zwar ab dem 11. Juni, um genau zu sein. Da geht's dann los und da werden wir dann noch mehr Details haben, wie dann das Price Building genau ausfällt, wo die Kurse dann letztendlich und die Bewertungen final liegen werden. Kraken, das berichtet Semaphore, hat jetzt quasi hinter dem Vorhang auch schon den Börsengang beantragt. Das wird, Unternehmen wird also auch demnächst an die Börse gehen. Broadcom, wieder ein Deal mit Meta Training, ein Deal, der ausgeweitet wird. Die Aktie ist erneut auf der Gewinnerseite. So, und Anthropic, die Aktie, die Meldung war eigentlich von gestern, aber das ist einer der Gründe, weshalb gestern zum Beispiel Adobe, Figma und Wix mit auf der Verliererseite waren. Und zwar wird Claude Opus 4.7, das nächste Flagship-Modell von Anthropic, auch AI-Tools für das Design von Webseiten und Präsentationen mit beinhalten. Das ist das Kernbusiness natürlich auch von Adobe und dementsprechend wurden diese Werte gestern schon mit untergraben. So, ganz kurz mal ein Zitat von Lumen, das fand ich ganz interessant. Und zwar betont Lumen, dass mittlerweile über die Hälfte des gesamten Internet-Traffics mittlerweile nur noch AI-Bots sind. Über die Hälfte, das muss man sich mal reinziehen, wie sich das Business hier verändert hat. Ja, Apple konnte gestern an der Rallye im breiten Markt nicht teilhaben. Das liegt unter anderem auch an Berichten von Bloomberg, dass insgesamt die Smartphone-Branche im Vorjahresvergleich Rückgänge sieht bei den Auslieferungen im ersten Quartal, auch infolge der steigenden Memory-Preise und wegen der makroökonomischen Unsicherheit. Wie dem auch sei, sehen Apple und Samsung, so Bloomberg, heute trotzdem im Vorjahresvergleich Steigerungsraten. Uber steht auch mit dem Fokus wegen dem Thema Robotaxis. Hier gibt man weiterhin Vollgas. Über 10 Milliarden Dollar werden investiert, um quasi Tausende von Fahrzeugen einzukaufen, die letztendlich gesehen dann im Robotaxi-Bereich eingesetzt werden sollen. So Nike, man mag es kaum glauben, der Designchef, der Innovation-Chef ist ja unlängst gegangen, der war noch nicht mal ein Jahr da. Jetzt wird aber berichtet, man sieht die ersten Insider-Käufe bei den Aktien von Nike, unter anderem von CEO Elliott Hill. Wenn man das allerdings mal sieht, 23.000 Aktien hat er gekauft, alright. Das ist eigentlich für so eine Person relativ moderat. Tim Cook, der dort im Aufsichtsrat ist, Boardmember ist, hat ebenfalls 25.000 Aktien gekauft. Ja, ist dann so etwa wie, oh, Markus Koch hat sich bei Apple eingekauft. Er hat 5 Aktien erworben. Ja, so, also von der Größenordnung müsste man das wahrscheinlich so ins Verhältnis setzen. So, Boeing hat gestern gemeldet 46 Auslieferungen im März. Im Februar waren es 51. Da gab es wohl einige technische Probleme bei der 737 Max. Wiring Issues, wie Reuters berichtet. So, jetzt will ich noch zum Schluss noch ein paar Analystenkommentare mit aufgreifen. Die Banken haben wir schon durchgesprochen. ServiceNow bei der Citigroup wird das Kursziel gesenkt. Aber man muss sagen, bei diesen Werten rennen die alle hinterher. Das Kursziel wird jetzt von $237 auf 177 gesenkt. Also ganz ehrlich, Guys, wenn ihr die Aktie im Portfolio habt und die steigt auf $177, ich glaube, dann würde ich vor Freude weinen. Ja, also ich meine, die Aktie ist jetzt bei $90. $177 das neue Kursziel. Ziel. Man geht davon aus, dass die Ergebnisse für das erste Quartal die Erwartungen des Marktes leicht schlagen werden. So, ansonsten haben wir Tesla bei, das fand ich sehr interessant, die Analyse heute von Barclays. Tesla wird hier nur mit Halten eingestuft, mit einem Kursziel von $360. Und da geht es vor allen Dingen um eine Frage. Im Zuge der Ergebnisse für das erste Quartal wird ein Punkt im Raum stehen. Wie viel muss Tesla investieren, um im Bereich physische AI und insbesondere beim Terafab wirklich die Ziele erreichen zu können, die gesteckten Ziele? In anderen Worten, wie viel mehr muss Tesla hier investieren? Dieser eine Satz bringt es auf den Punkt von Tesla. Also es ist unwahrscheinlich, dass die CapEx-Investitionen exponentiell weiter steigen werden. Trotzdem ist es aber wahrscheinlich, dass die $20 Milliarden, die im Raum stehen an CapEx-Investitionen, vermutlich erneut ausgeweitet werden müssen im Zuge der Ergebnisse. Und das kann natürlich immer mal dann auch kurzfristig erstmal für Abgabedruck bei der Aktie sorgen. Wir haben zu den Kreuzfahrtgesellschaften, die natürlich auch durch die Entspannung der Lage in Nahost profitieren, heute Morgen trotzdem negative Kommentare von Wells Fargo zu Carnival, zu Norwegian Cruise und zu Royal Caribbean. Und zwar betont man, dass zum Beispiel bei Carnival die Ergebnisse für das erste Quartal eigentlich im Rahmen der Erwartungen liegen dürften. Aber die Aussichten seien gefährdet. Naja, zweimal dürfte raten, wegen den Treibstoffkosten und dem Thema Iran. Und das kann eben all diese Werte letztendlich noch einmal belasten. So, Guys, jetzt machen wir in Minuten die Wall Street auf. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Morgen wird Patrick Duane hier einspringen und immer schön, ihn hier mit an Bord zu haben. Er wird die Flagge hochhalten, wie immer. Und ihr wisst ja, wenn Patrick kommt, steigen auch die Kurse. Und jetzt, dieses Mal sind sie bei mir aber auch gestiegen, so am Rande bemerkt. Ja. So, ich werde heute Abend Richtung Stuttgart düsen. Gott sei Dank nicht mit der Lufthansa. Die streiken ja so fleißig aktuell, sondern zur Abwechslung mal mit United. Bei uns sagt man ja immer United we stand. Also hoffen wir mal, dass sie dann tatsächlich auch pünktlich abfliegen. Und dann werde ich am Freitag den ganzen Tag im Dauereinsatz sein auf der Invest, am Samstag auch. Das erste Mal seit einigen Jahren, dass ich endlich mal wieder mit an Bord bin. Freut mich wirklich, da auch dann wieder die Zelte aufzuschlagen, auf der Bühne zu sein. Es gibt viel zu diskutieren. Und ja, ich freue mich auf euch, für alle diejenigen, die kommen. Ansonsten sehen wir uns dann ab Montag wieder. Da bin ich dann wieder in New York. Am Sonntag geht's schon wieder zurück. Also in diesem Sinne, einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und Das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.